Es gibt so viel Sinnloses und zutiefst schlimmes Leid.
Ja.
Und wenn man dann einfach sagt, ja, das ist einfach ja. Gottes Spruch, dass das pädagogisch, um dir etwas zu lernen oder was weiß ich, ja. dann ist es einfach zynisch.
Und das wäre für mich wirklich so entscheidend, dass dieser Gott, an den ich glaube, ein Gott ist, der das Leid kennt und der die tiefste Gottverlassenheit kennt und der selber am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Glaube kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Salut, schön bist du dabei bei unserer vorerst letzten Folge von Glaube kompakt. Wir hatten von Gott, von Jesus, dem Heiligen Geist, bis hin zum Gebet, der Bibel und der Kirche und zum Zweifeln. Das alles haben wir diskutiert in den letzten Folgen. Und gleich sind sicher noch ganz viele Fragen offen geblieben. Ein paar davon haben wir heute im Gepäck für diese Folge. Wir vertiefen die Fragen, die bei uns reingekommen sind, die wir so noch nicht angeschaut haben, und versuchen dabei trotzdem an der Basis des Glaubens zu bleiben. Das mache ich, Rahel Boller, zusammen mit Heike Breitenstein und Simon Weinreich. Heike ist diplomierte Theologin und promoviert an der Uni Zürich. Und Simon ist Pfarrer in einer reformierten Kirche und als Netzabt auch in der digitalen Welt unterwegs. Danke vielmals, sind ihr da. Und diskutiert ihr mit mir heute das Sammelsurium an Fragen. Starten tun wir gerade mal mit einer absoluten Grundsatzfrage. Warum lässt Gott Leid zu?
Das ist auch für mich eine wirklich, wirklich große Frage. Und manchmal werde ich gefragt, wenn ich Gott eine Frage stellen könnte, welche wäre es wohl? Ich glaube, es wäre die Frage nach dem Leid, weil das eine Frage ist, die mich immer wieder selber total bewegt und beschäftigt. Und ich muss auch sagen, als Christin, am Ende, ich habe keine Antwort auf die Frage. Also ich könnte nicht sagen, ah ja, so, zack, zack, das ist die Antwort, jetzt habe ich es unter Dach und Fach. Sondern es gibt für mich wie Antwortversuche aus der Theologie, und da will ich auch gern so ein paar bisschen skizzieren, aber die kann man, finde ich, auch immer wieder so ein bisschen widerlegen, oder gibt es immer ein begründetes Aber, das man auf die sprechen kann, und deshalb gibt es für mich wie Antwortversuche, und dann gibt es vor allem aber auch praktisch aus dem christlichen Glauben einen Umgang mit Leid und eine Hoffnung, wo ich denke, wow, das ist einzigartig, weil als Menschen sind wir ja, egal welcher Weltanschauung oder Religion wir angehören, wir sind mit dem Leid konfrontiert, und die Perspektive, die der christliche Glaube bei der Frage bietet, das finde ich auf jeden Fall spannend. Soll ich mal Antwortversuche irgendwie mal was sagen aus der Theologie, was Leute sich dazu gedacht haben? Oder ich weiß nicht, willst du gerade einsteigen, Simon?
Nein, du kannst sehr gern mal anfangen, weil ich habe auch keine Antwort darauf. Und ich finde jetzt das Format von diesem Podcast sehr cool, dass man eben hätte können Fragen einreichen. Es hat mich überhaupt nicht erstaunt, dass diese Frage kommt, weil das wirklich so eine von den ungelösten Fragen ist. Aber eben, es hat Menschen gegeben, die haben probiert, die zu lösen. Und Heike, ich bin gespannt, ja, was du
mitbringst. Kannst loslegen. Ja, also es haben sich natürlich schon viele vor uns Gedanken über diese Frage gemacht. Und ein Antwortversuch wäre, dass man, wie es sagt, also es ist schon ein Theologe, geht auf Augustinus in der alten Kirche zurück, vor langer, langer Zeit, dass das Leid sozusagen der Preis von der Freiheit ist. Also, dass wie Gott den Menschen liebt und dass diese Liebe die Freiheit beinhaltet. Und das bedeutet auch, dass der Mensch die Freiheit missbrauchen kann, die er hat, und anderen Menschen schaden kann. Und ich glaube, im zwischenmenschlichen Leben ist uns das irgendwie ziemlich vertraut. Also, dass Liebe nicht zwingt und dass Liebe Freiheit braucht. Wenn ich mir vorstelle, es ist irgendwie ein Liebespaar unterwegs und der eine macht dem anderen tatsächlich einen Antrag, dann ist es undenkbar, dass die Person die Pistole an die Schläfe hält und sagt, hier, liebst du mich? Ja, weil Liebe nicht mit Druck, sondern mit Freiheit verbunden ist. Und so ist die Denkfigur, dass man sagt, ja, dass, weil Gott den Menschen liebt, deshalb gibt er ihnen die Freiheit, diese Freiheit zum Positiven zu nutzen. Und das heißt, andere Menschen zu lieben, Gutes zu tun, aber die Freiheit auch zu missbrauchen und anderen Menschen zu schaden. Und wir sehen natürlich, dass es ganz viel Leid gibt in der Welt, was Menschen anderen Menschen zufügen. Und wo, ja, wo Gott das zulässt, ist ja immer die Frage, wann sollte denn Gott dann eingreifen? Ja? Also sollte er eingreifen, wenn ich irgendwie zu einer schlechten Tat schreite? Oder soll er schon eingreifen, wenn ich einen schlechten Gedanken habe? Wann sollte Gott eigentlich eingreifen? Also das Leid so ein bisschen als ja, als der Preis der Freiheit.
Das wäre eine. Ich muss aber jetzt bringen.
Ja, bitte.
Genau. Was ist denn mit Leid, wo eben nicht menschengemacht ist? Ja. Das gibt's ja auch.
Genau, das gibt's auch. Deshalb, genau, habe ich auch gesagt, dass man, glaube ich, auf all diese Antwortversuche auch immer gut ein Aber finden könnte. Und wie wäre das jetzt bei nicht menschengemachten Leid? Es gibt vielleicht nochmal von vor langer Zeit sozusagen eine Antwort, die geht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, wo man jetzt sagen würde, das gilt vielleicht für das natürliche Leid, also so die Naturkatastrophen, aber auch das menschliche Leid. Das geht erstmal philosophisch dass man sagt, also nur weil ich nicht sehe, dass es einen Grund für das Leid nicht gibt, heißt es nicht, dass es den Grund bei Gott nicht geben kann, ja? Weil quasi seine Denkkapazität oder sein Überblick so viel größer ist als mein Überblick. Ja, und es gibt natürlich auch Beispiele, wo man vielleicht sieht, es gibt wie, man fügt vielleicht Kindern Schmerzen zu bei einer Impfung und sie schreien fürchterlich und denken, warum nur? Und die Eltern lassen das trotzdem zu, weil da wird wie was Höheres erreicht wird. Also das wäre wie die Denkfigur, nur weil wir Menschen das nicht sehen, dass es einen Grund gibt für das Leid, heißt es nicht, dass es den Grund nicht geben kann. Und ich finde, also mir geht es so, dass ich das philosophisch finde ich das einen validen, also ich finde es ein valider Gedanke, aber ich finde es überhaupt nicht tröstlich.
Genau, das war auch mein Aber dazu. Es gibt so viel Sinnloses oder bei unseren Augen wirklich sinnlos und zutiefst schlimmes Leid.
Ja.
Und wenn man dann einfach sagt, ja, das ist einfach Gottes Spruch, dass das pädagogisch, um dir etwas lernen oder was weiß ich, dann ist es einfach zynisch.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und trotzdem ich finde es trotzdem eine valide Denkfigur, das zu denken. Und es gibt auch Menschen, und das, ich finde es wie ein Unterschied, sagt man das zu Leuten, also sage ich zu Leuten, du siehst halt einfach nicht den Grund, aber bei Gott wird es schon einen geben. Das ist absolut unangebracht. Aber es gibt manchmal Leute, die das von sich selber, die selber sagen, ja, es gibt für mein Leben und für das, was ich hier erlebe, es gibt eine größere Perspektive. Und nur weil ich jetzt keine Antwort habe auf diese Warum-Frage, heißt es nicht, dass es bei Gott diese Antwort nicht gibt. Und ich finde, wenn Leute das so von sich selber sagen, dann dürfen die das auch. Ja, und das wäre vielleicht auch noch eine Anknüpfung vielleicht zu einer weiteren Antwort oder einem Antwortversuch, dass manche auch so sagen, ja, dass das Leiden, das Gott zulässt, dass es Menschen auch stärker macht, also dass es sie wie prägt und dass sie dadurch wichtige Erfahrungen machen. Und da würde ich auch sagen, es gibt Leute, die erleben das selber so. Also ich kenne auch Leute, die durch zum Beispiel chronische Krankheit auch gesagt haben, ja, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin. Also das Leiden hat mich geformt und geprägt. Und auch da muss man, glaube ich, aufpassen. Das kann schnell zynisch sein. Und dann ist Gott so der Oberpädagoge, der dir jetzt halt das Leiden schickt damit und so, was ich ziemlich daneben finde. So. Und das sind jetzt wie drei so Antwortversuche ein bisschen skizziert. Die haben alle Schwächen und so. Und trotzdem finde ich es auch cool. Ah ja, da haben sich Leute damit auseinandergesetzt. Es gibt Situationen, da kann es vielleicht eine Hilfe sein.
Und dann gibt es eben Situationen, da ist das auch keine Hilfe, gerade wenn man konfrontiert ist wirklich mit Leid oder mit Menschen, die Leid erlebt haben. Und dort merke ich, der einzige Umgang, den ich finde, der angebracht ist, als dass man jetzt irgendein Leid weggeklärt oder eben ihnen sagt, doch, es hat etwas Positives drin und so. Wenn das ein Mensch dann so für sich annimmt und sieht, dann ist das gut, weißt? Aber eben, es gibt ja viele Situationen, wo das nicht so ist. Und dort sind wir in die Freunde vom Hiob, ein Buch in der Bibel, auch irgendwo eine Art Vorbilder. Die probieren auch ganz Verschiedenes zu erklären und so weiter. Und am Schluss sind sie einfach schweigend dabei und halten es wie aus. Und das, finde ich, ist ein Umgang, ja, wo dann wie noch übrig bleibt am Schluss. Dass man dabei bleibt, bei dem Menschen, der leidet und einfach auch schweigt. Weil eben es gibt bei dieser Frage jetzt keine abschließende Antwort. Es gibt etwas, was mir wichtig ist, aber vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen? Nein, sonst mache ich gerade weiter. Für mich persönlich ist das Kreuz kommt dann für mich ganz zentral führen, dass eben wir einen Gott haben, der mitleidet. Dass Jesus eben selber auch Leid erfahren hat Und zwar wirklich tiefes Leid. Das ist so eine brutale Hinrichtungsart. Und das wird mir auch immer wieder gefragt. Warum hätte denn Jesus müssen so brutal sterben? Er hat doch auch einfach können einen natürlichen Tod sterben, wenn er alt ist. Aber es macht eben schon einen Unterschied, dass Gott selber so fest gelitten hat. Das heisst, er kennt das Leid und er ist dort auch präsent. Und wenn er jetzt einfach gestorben wäre, an einem natürlichen Tod, dann wäre ja wie das sinnlose Leid, wäre dann irgendwie gottlos. Und so ist eben Gott auch dort dabei. Mhm. Und das ist einfach eine Hoffnung, die man tragen kann, im Leid und wo man auch darf predigen.
Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass es für mich wie die Hoffnungsperspektive vom christlichen Glauben gibt bei der Frage, mit der wir ja alle irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise konfrontiert sind. Und das wäre für mich wirklich so entscheidend, dass dieser Gott, an den ich glaube, ein Gott ist, der das Leid kennt und der die tiefste Gottverlassenheit kennt und der selber am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ganz praktisch ist für mich dann als Christin die Klage an der Stelle auch wichtig, dass ich wie weiß, hey, ich kann klagen und ich kann Gott das ganze Leid und das Ganze, was auf dieser Welt passiert, was so absolut nicht okay ist, wie es ist, ich kann das Gott klagen. Es gibt in der Bibel, gibt's Klage, Gebete, es gibt das Buch von den Psalmen, das sind uralte Texte und da gibt's wie Beter, die damals ihre Klage genauso auch formuliert haben. Ich kann mit diesen Worten aus dem Buch von den Psalmen beten, aber ich kann es auch selber so formulieren und das finde ich ganz entscheidend, dass es dann nicht darum geht, im christlichen Glauben jetzt immer noch fröhlich Halleluja zu rufen oder so zu tun, als ob, sondern ich weiß, ich habe so jemand, der mitleidet, das sehe ich am Kreuz. Und wenn ich selber leide, dann gucke ich ans Kreuz und sehe den mitleidenden Gott und ich kann klagen. Und das für mich persönlich, wo ich irgendwie mit Leid konfrontiert bin, ist die Klage da auch ganz, ganz wichtig.
Dazu haben wir auch ganz viel schon besprochen in der letzten Folge zum Thema Zweifeln. Vielleicht hört ihr die noch rein. Ja, für mich persönlich ist es schon auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie Menschen in den schlimmsten Zeiten näher zu Gott kommen. Mhm. Heike, du hast vorhin angetönt, dass du vom christlichen Glauben auch die Hoffnungsperspektive etwas siehst, wo wie den anderen Religionen vielleicht nicht gleich ist. Kannst du das noch schnell ausführen?
Mhm. Das finde ich absolut tröstlich und was Hoffnung bringendes, dass die Bibel davon redet, dass es eine Zeit gibt, dass Gott wiederkommen wird, dass er alles neu macht, alles komplett neu macht und dass es dann kein Leid mehr gibt, dass dann keine Tränen mehr gibt, dass es keine Schmerzen mehr gibt und dass die Welt völlig anders sein wird. Und das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz große Hoffnungsperspektive. Und zwar sei das persönlich in Krankheiten, also wenn man weiß, wow, oder irgendwie in krassen körperlichen Schmerzen. Also ich habe so das Bild von einem, von Samuel Koch, den kennen vielleicht manche auch, der eine Querschnittslähmung hat und der so das Bild hat, dass er dann in Gottes neuer Welt auf auferstandenen Beinen stehen wird. Und das finde ich total, eindrücklich, dieses Bild von der Wiederherstellung vom Körper, aber auch Wiederherstellung von der Natur. Also auch die Natur leidet, Naturkatastrophen, Tsunamis, menschengemachtes Leid in der Natur, also dass auch die Natur wiederhergestellt wird und es einen Frieden zwischen den Tieren zum Beispiel gibt. Also eine ganz umfassende, ganzheitliche Heilung, die da auf uns zukommen wird, so wie die Bibel das verspricht. Und das finde ich tatsächlich unglaublich tröstlich. Und es gibt gleichzeitig aber für mich auch praktisch Hoffnung jetzt im Leben, also nicht im Sinn von einer Vertröstung, sondern dass, wo immer ich kann, auch jetzt schon mich an der Vision ausrichten kann und versuchen kann, Leid zu mindern, zu trösten, für Menschen da zu sein und mich an dem auszurichten.
Du sprichst jetzt so ein bisschen das Leben nach dem Leben an, aber es gibt ja auch Hoffnung im Jetzt, oder? Ich merke auch, oder habe selber immer wieder gemerkt, so ein bisschen der Zuspruch, du kannst nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand. Und das zu erleben in dem Moment, wo man ganz am Boden ist, das gibt, glaube ich, auch wieder eine neue Perspektive. Und höre ich auch von ganz vielen Menschen, die wirklich grosses Leid erleben. Das finde ich etwas extrem Faszinierendes am christlichen Glauben, dass man nicht verlassen ist in dem Moment.
Ich finde auch ein schön im Christentum, dass einerseits es ist das Innerliche, ich bin nicht verlassen, ich kann nicht tiefer fallen in Gottes Hand, aber es ist eben auch das Äußerliche, dass sich ja ganz viele Menschen einsetzen, christlich motiviert, zum Leid mindern auf dieser Welt. Es ist eine starke Diakonie, die sich entwickelt hat, eben der Dienst am Mensch. Das gehört wie zusammen, dass man eben auch sich einsetzt auf dieser Welt, dass die Welt ein bisschen weniger leidvoll wird.
Und es gibt es, wo schlimmes Leid da ist und Leute beten und es passiert einfach nichts und die Leute sagen manchmal auch, ich fühle mich überhaupt nicht mehr in Gottes Hand und es ist einfach nur schlimm und wir stehen davor und können irgendwie nur klagen. Und dann gibt es andere Beispiele, wo ich das auch erlebt habe, dass wo Gott eingreift und wo tatsächlich auch Heilung passiert, sei es bei inneren Prozessen oder auch körperliche Heilung. Und das ist für mich auch eine große Frage, warum ist es einmal so da und einmal so? Ich weiß nicht, warum Gott es so macht, aber das gibt es für mich auch, dass wie Gott von Gottes neuer Welt so schon was in diese Welt so hinein blitzt und Gott tatsächlich schon, wie wir das auch in der Bibel, gerade im Neuen Testament, wo Jesus auch Menschen berührt, Menschen heilt. Und auch das gibt's. Und das finde ich auch, es ermutigt mich auch immer, für Menschen im Leid zu beten und dafür zu beten, dass Gott eingreift, auch wenn es für mich eine schmerzhafte, offene Frage ist, warum dann manchmal was passiert und er das macht und manchmal nicht.
Simon, du hast gerade vorher angesprochen, dass sich Christen auch dann in der ganzen Welt einsetzen, dass die Welt besser wird. Sind denn Christen die besseren Menschen? Das ist auch so eine Frage.
Nein, sind sie nicht. Es gibt die Vorstellung im Christentum, dass wenn man zum Glauben kommt, dann wird man immer sündloser, man wird immer besser und es geht aufwärts und aufwärts. Und ich habe auch mal das Bild gehört, wenn du wirklich Christ bist, dann kann man die ausdrucken. Und wie bei einer Zitrone, wenn man sie ausdruckt, kommt Zitronensaft raus und bei einem Christ kommt Jesus raus. So. Also man ist dann wirklich Jesus ähnlich oder eben fast schon Jesus gleich. Und das Bild stimmt für mich so nicht mehr. Ich würde eher sagen, es ist ein Weg umgekehrt, nämlich ein Weg gegen Abend, dass ich immer mehr merke, wie fehlbar ich bin, wie sündhaft ich bin und dass ich abhängig bin von Gott. Also, dass eigentlich der Weg dann zum Kreuz geht, dass ich wie merke, ich bin einfach abhängig von dieser Gnade, die von Gott kommt. Und das kann einem dann helfen im Leben, aber ich würde nie sagen, jetzt Christen sind per se bessere Menschen als andere.
Da würde ich dir total zustimmen und es gibt für mich Leute, die überhaupt nicht christlich motiviert sind und auf unglaublich beeindruckende Art und Weise sich einsetzen, beeindruckenden Charakter haben. Ja, wenn ich vielleicht so historisch schaue, da muss ich sagen, dass es mich schon beeindruckt, dass häufig Bewegungen, wie du sie auch angesprochen hast, die sich für die Menschenwürde, teilweise auch für die Rechte von Frauen, für ausgesetzte Kinder eingesetzt haben, dass die ganz häufig christlich motiviert waren. Und das finde ich schon beeindruckend, dass das Christentum da schon so einen Motor hat oder irgendwie sowas, da ist was so, hey, wir wollen uns einsetzen für diese Welt.
Wenn wir jetzt den Anspruch haben, wir wollen uns einsetzen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, steckt ein bisschen ein Perfektionismus dahinter, nicht? Wir müssen perfekt werden.
Das fände ich ganz schwierig, wenn es um Perfektionismus geht. Und ich denke, dass ein Perfektionismus eigentlich gerade das Gegenteil bewirkt von dem, wozu ich eigentlich eingeladen bin. Wenn ich versuche, perfekt zu sein, dann ist die Gefahr ganz, ganz groß, dass ich so tue, als ob. Ja? Also ich strebe es an, irgendwie ganz toll in der Hinsicht zu sein. Und was mache ich dann? Ich vertusche meine Fehler, ich bin nicht ehrlich, weil ich versuche ja perfekt zu sein. Und deshalb glaube ich, dass ein Anspruch vom Perfektionismus, was total Gefährliches ist, weil es, glaube ich, dazu führt, dass man häufig nicht ehrlich ist und dass man sich natürlich selber unfassbar unter Druck setzt und dann auch nicht ehrlich ist und vielleicht Dinge vertuscht und nicht so richtig zeigt, was wirklich Sache ist. Und ich glaube, dazu, wo ich eingeladen bin, ist nicht Perfektionismus, sondern Authentizität, also dass ich zu meinen Fehlern stehe und dass ich damit, du hast es angesprochen, ans Kreuz gehe, dass ich damit zu Jesus gehe und dass ich weiß, hey, da ist immer eine neue Chance da und da werde ich nicht für verurteilt, sondern da ist Vergebung und da ist ein Neuanfang und deshalb kann ich gerade zu den Fehlern stehen und deshalb finde ich Perfektionismus, weil es uns einerseits furchtbar unter Druck setzt, aber ich glaube auch, weil am Ende nichts Gutes bei rauskommt, was eher gefährlich ist und es geht eher darum, um ehrlich zu sein und zu den eigenen Fehlern zu stehen.
Ja, wenn du das so sagst, kommt mir gerade in den Sinn, ja, wie man auch als Kirche kann versuchen, das perfekte Anstreben und anfangen, Sachen vertuschen. gerade die grossen Skandale, es gibt auch ganz viele kleine Skandale, ganz viel in den Menschen oder in dem Leben von jedem Einzelnen, wo er vielleicht mal enttäuscht worden ist von einer Kirche, und es vielleicht sogar vertuscht worden ist, weil man das Perfekte anstrebt. Wie gehe ich mit dem um? Wenn mich die Kirche oder die Menschen in der Kirche enttäuscht haben.
Das ist ein grosses Thema, mega aktuell. Oder? Jetzt, und ich bin auch froh, dass vieles ans Licht kommt, weil eben lang irgendwo im Dunkeln vertuscht worden ist. Und, so. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, wenn man etwas erlebt, jetzt eine Grenzüberschreitung in irgendeiner Form, dass man eine professionelle Hilfe annimmt. Und da gibt es ganz viele Meldestellen, interne, in der Kirche, Gemeinden, aber auch externe, wo man eben dann herangehen kann, und wo das da, wo angeschaut wird. Und das ist sich viel am Tun, sich am Verbessern, am Professionalisieren. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und eben das soll man unbedingt in Anspruch nehmen.
Ja, dem kann ich absolut nur zustimmen. Und ich finde das perfide, was ja dann häufig passiert bei Machtmissbrauch, ist ja dann auch, dass das wie so getan wird, als sei das der Wille Gottes oder als wäre das die Auslegung der Bibel. Es wird auch sehr viel Missbrauch mit der Bibel betrieben und sich jemand hinstellt und sagt, ja, nur ich und so und so muss man das verstehen. Und im Endeffekt geht es der Person nur um den eigenen Vorteil und sie tut so, als wäre das Gottes Wille. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Gefährliches und es richtet so viel Schaden an, weil natürlich denke ich dann nicht, ah, so ist die und die und die Person, der Pastor oder wer auch immer in der Gemeinde, sondern ich denke, so ist Gott. Und da finde ich es so wichtig, also wirklich auf Jesus zu schauen, weil wenn ich sehe, wie Jesus mit seiner Macht umgeht, dann ist es niemals, dass er sich selber irgendwie bereichern will, dass er sich auf Kosten von anderen, dass er versucht, auf Kosten von anderen groß rauszukommen, sondern so wie er Macht ausübt, das ist immer dienend und so, dass es die Schwachen aufrichtet. Also Jesus hat so eine faszinierende Art von dem, wie er Macht ausübt, nämlich um andere groß zu machen und um andere zu stärken. Und er ist derjenige, der Gerechtigkeit liebt, er ist derjenige, der auf der Seite der Schwachen steht. Und gerade wenn man sowas erlebt, da finde ich es ganz wichtig, wie auf den Jesus zu schauen und zu schauen, ah ja, das ist hier Schlimmes, was mir angetan wird von Menschen, aber das schmerzt, davon bin ich überzeugt, das schmerzt Gott, wenn Menschen sowas angetan wird in Kirchen. Und der ist so ganz anders und hat ganz andere Ideen davon, wie Macht ausgeübt wird, wie Leitung ausgeübt wird und wie Menschen miteinander umgehen. Das finde ich mega wichtig.
Und ich habe jetzt gerade ein paar Sätze gesagt, zum Beispiel eben, das ist Gottes Wille oder nur ich kann die Bibel richtig auslegen. Ja. Also wenn du so Sätze hörst in deiner Gemeinde oder Kleingruppe oder wo immer du bist, dann gang dort raus. Das ist eine schlechte Umgebung, weil es eben nicht in die Freiheit führt, sondern weil Macht und geistliche Macht missbraucht wird.
Und gleich ist das ja extrem schwierig. Wir haben es in anderen Folgen schon davon gehabt. Glauben ist eine Beziehung mit Gott, aber auch fest eine Beziehung mit anderen Menschen. Man ist in Kontakt mit ganz vielen anderen Gläubigen, schaut auch von denen ab, nimmt sie sich als Vorbilder und dann so etwas. Die Enttäuschung, dass da die Enttäuschung zu Gott Hand in Hand geht, ist ja auch verständlich, oder? Ja.
Also das finde ich auch absolut verständlich, dass das Hand in Hand geht. Und ja, also ich finde, da muss man wie von Fall zu Fall oder Person zu Person auch schauen. Das finde ich ganz schwierig, wie jetzt so allgemeine Dinge dazu zu sagen, weil das ja wirklich individuell, je nachdem, wie die Verletzung ist, was vielleicht auch an psychologischer, psychotherapeutischer Hilfe da gerade angemessen ist, da muss man, glaube ich, sehr gut hinschauen. Vielleicht noch so ein bisschen dazu, einerseits, ja, die Gemeinschaft ist so wichtig und gleichzeitig, sie kann uns schaden. Was ist denn dann vielleicht auch wichtig, wenn ich ins Teil von so einer Gemeinschaft bin? Und wie kann ich wie merken, aha, hier stimmt was nicht? Und für mich ist zum Beispiel eine Sache, wie wird eigentlich mit Feedback umgegangen? Oder ja, kann ich hier auch jemand zum Beispiel kritisieren? Kann ich sagen, ah, ich sehe das ganz anders? Oder habe ich dann den Eindruck, ich werde hier zum Schweigen gebracht und an den Rand gedrängt? Oder gibt es eine sehr offene Feedback-Kultur, wo Leute das auch ansprechen können? Was gibt's überhaupt für Leitungsebenen? Was gibt's für Hierarchien? Wie transparent ist das? Wer hat eigentlich was zu sagen? Und wem kommt welche Bereichsleitung vielleicht zu? Und da gut hinzuschauen, das finde ich total wichtig, weil ich denke schon, Christsein ist auf Gemeinschaft angelegt und wir brauchen die Gemeinschaft, aber wir brauchen gute und heilsame Gemeinschaft.
Oder wie wird mit meinen Finanzen umgegangen, was wird da verlangt? Oder bin ich frei auch zum Gehen? Oder ist die Gemeinschaft so einengend, dass eben Druck ausgeübt wird, dass ich fast nicht mehr rauskomme? Das sind alles so Kennzeichen. Wir können ja auch in den Shownotes vielleicht noch auch etwas dazu verlinken. Auch eine Meldestelle oder so, falls du so etwas erlebst, dass ja, kann angeschaut werden. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Eine weitere Frage war die von der Vergebung. Man sagt, Gott vergibt jedem Mensch, egal was er da hat. Kann auch schwierig sein.
Ja, das finde ich mega wichtig. Also wenn gerade Leute jetzt was sehr, sehr Verletzendes erlebt haben, dass man nicht irgendwie unter Druck setzt und sagt, ja, du musst aber vergeben. Das wäre für mich eher auch eine Art und Weise, wie die Bibel aus meiner Sicht da missbraucht wird, wenn man Druck ausübt und sagt, ja, aber jetzt als guter Christ muss man vergeben, weil dann stellt man so ein Vergebungsnarrativ auf und dann werden irgendwie so Gemeinschaften denken, Leute, ah ja, hier kann ich ja machen, was ich will, weil mir wird ja eh vergeben. Das finde ich echt so absolut grundfalsch. Und wenn ich in die Bibel schaue, da sehe ich, wie Vergebung und Gerechtigkeit zusammengehören und wie eben Gerechtigkeit, wie Vergebung nicht auf Kosten von Gerechtigkeit entsteht, sondern wie Gerechtigkeit was total Entscheidendes ist und wie ja, Gerechtigkeit auch hergestellt wird. Und ich kenne auch Leute, die Dinge erlebt haben, die sagen, ah, ich habe dem Täter persönlich vergeben, aber trotzdem habe ich mich juristisch für Gerechtigkeit eingesetzt. Also ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Person vor Gericht verurteilt wird. Und trotzdem habe ich an der Stelle gesagt, ich möchte persönlich vergeben, weil ich wie gemerkt habe, das Loslassen, das tut mir gut und die Vergebung führt mich in die Freiheit. Auf einem langen Weg, in einem Prozess und sicher nicht unter Druck. Aber so sagt sie zum Beispiel, Gerechtigkeit und Vergebung, das gehört zusammen und das darf man nicht gegeneinander ausspielen.
Wie ist dann der richtige Umgang mit Gerechtigkeit und Vergebung? Es ist für mich schon etwas, was ich schwierig finde. So, wenn man sagt, ja, jetzt wird der Person vergeben, dabei hat sie so etwas Schlimmes da. Es ist ihr nicht ungerecht. Wie spielt man das nicht gegeneinander aus? Was ist der richtige Weg?
Also ich glaube, es gibt wieder auch zwei Ebenen. Es gibt eben so das Zwischenmenschliche und dann gibt es die Ebene vom Heil, vom Leben nach dem Tod, vom Paradies, was uns versprochen wird und dass Gott das alles, alle unsere Sünden vergibt. Und das, wenn man das zu fest jetzt vermischt, dann wird es eben gefährlich, glaube ich. Und schlussendlich kann der Entscheid, dass Gott all unsere Sünden vergibt, dort ist auch wie souverän drin. Und wir können nicht jetzt auch über andere Menschen urteilen oder so, sondern das ist ganz bei Gott das Urteil. Und dort eben glaube ich daran, dass Gott einfach sehr, sehr gnädiger Richter ist. Aber er ist ein Richter, der schon für Gerechtigkeit sorgt. Aber dass wir auch dürfen mit seiner Gnade rechnen. Aber vieles bleibt dort auch ein bisschen ein Geheimnis, weil wir wissen nicht, wie es dann einmal wird sein. Und wo ich mich darauf festhalte, für mich persönlich ist doch, dass Gott mich gnädig anschaut.
Du hast ja jetzt auch so ein bisschen die Ebene vom Leben nach dem Tod, von endgültiger Gerechtigkeit und so angesprochen. Vielleicht auf deine Frage hin noch mit der Vergebung und Gerechtigkeit. Was heißt es für uns hier? Ich finde es einfach ganz entscheidend, dass man nicht sagt, das hat jetzt keine Konsequenzen für die Person, was die getan hat, weil wir vergeben jetzt einfach, ja. Sondern wenn ich in die Bibel schaue, da sehe ich, dass Fehlverhalten Konsequenzen auch hat für eine Gemeinschaft, in der Gemeinschaft. Und deshalb finde ich, kann man sich auch dafür einsetzen und trotzdem persönlich sagen, naja, ich lasse das los und ich lege die Person in Gottes Hand und vergebe der. Und da finde ich es aber wichtig, das nicht gegeneinander auszuspielen.
Und so ein christliches Ideal, ich glaube auch, dass Menschen immer an Versöhnung denken, wenn sie von Vergebung reden. Und ich finde, das ist noch ein wichtiger Unterschied. Man hat dann immer so das Gefühl, als Versöhnung ist eigentlich, dass beide Seiten nach einem Konflikt oder nach einer Verletzung wieder aufeinander können zugehen und nachher alles ist wie vorher. So. Vergebung ist aber eigentlich etwas sehr Persönliches, wo einfach jeder und jede für sich einmal muss ausmachen, kann ich der anderen Person vergeben, kann ich mich auch lösen von dem, was passiert ist. Und wenn ich nicht vergibt, dann trage ich das ja wie mit und bleibe mit dieser Person immer noch verbunden, indem ich einen Groll in mir habe, was weiß ich. Und wenn ich es schaffe, zu vergeben, und ich glaube, da ist eben auch ein Stück weit Gnade, das können wir nicht einfach machen, wenn ich das aber schaffe, zu vergeben, dann löse ich mich von dieser Person. Aber das ist noch nicht Versöhnung. Es ist dann noch nicht, das ist dann erst der nächste Schritt. Und da muss man sich wie bewusst sein, dass es auch Vergebung geben kann, aber nicht zu einer Versöhnung kommt.
Mhm. Ja, absolut. Und ich finde es so beeindruckend, wenn gerade Leute, die Überlebende sind oder Opfer, dass sie wie sagen, hey, ich will das irgendwann loslassen. Also ich merke, dass ohne, dass ich das wollte, ist wie Böses eigentlich in mich reingedrungen. Ich bin Opfer geworden von dem Bösen und ich bin damit irgendwie noch verbunden. Und das Böse wirkt irgendwie weiter, sei es in der Form von Bitterkeit oder von schlechten Gedanken, von Scham, häufig natürlich auch von Scham, ganz großes Thema. Und es wirkt weiter und ich will mich wie frei davon machen. Ich glaube, da spielt die Vergebung eine ganz entscheidende Rolle im Persönlichen. Und dazu muss die andere Person, ja manchmal ist die andere Person vielleicht gar nicht mehr im Umfeld oder gar nicht mehr am Leben und trotzdem sagt jemand, ich vergebe, weil das eine persönliche Sache ist, die jemand, der das erlebt hat, mit sich und mit Gott ausmacht. Und Versöhnung, wo das möglich ist, ist wie nochmal ein anderer davon losgelöster Schritt eigentlich.
Danke vielmals. Wir kommen jetzt schon zu der letzten Frage. Mal schauen, wie wir die kurz und knapp beantworten können. Ist ganz etwas anderes. Warum sehe ich Gott nicht? Es wäre doch so viel einfacher, wenn ich Gott einfach wieder sehe und wieder merke, das ist Gott, ohne Zweifel.
Ich würde antworten, Gott hat eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Er ist nicht nur unsichtbar, sondern wir können Gott erkennen in der Schöpfung, wir können Gott erkennen in Jesus. Und dann hat er aber eine unsichtbare Seite. Und Gott bleibt immer irgendwo ein Geheimnis. Und ich kann mir so erklären, dass wenn ich als Geschöpf von Gott, dann besteht ja da einfach schon mal eine Diskrepanz zwischen mir und Gott. Gott ist ganz anders als ich. Er ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Und durch das bleibt auch mir immer irgendwo Geheimnis und verborgen. Aber wir sind nicht ganz... Er ist nicht ganz verborgen, sondern er ist auch sichtbar. Und das würde ich auch betonen.
Ja, ich glaube, dahinter steht ja auch häufig die Frage, dass man wie sagt, aha, also wenn Gott jetzt heute zur Tür reintreten wird und vor mir stehen wird, dann würde ich glauben. Ja? Und interessant finde ich, dass es zur Zeit, wo Gott sich sichtbar und erlebbar gemacht hat in Jesus Christus, dass es da auch Leute gab, die sind ihm begegnet und die haben trotzdem nicht geglaubt. Also und daran glaube ich so die Vorstellung von, ah, wenn er hier zur Tür reinlaufen wird und wenn ich Jesus jetzt wirklich begegnen würde, dann würde ich glauben, das ist gar nicht unbedingt so. Und das finde ich wie spannend, dass wir was von Gott und von seinem Leben, von seinem Wesen ja hier auf der Welt erleben können, genauso wie du das angesprochen hast. Und da gibt es Möglichkeiten, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und er bleibt aber auch immer, ja, auch jemand, den wir nicht bis ins Tiefste ergründen können und wo wir nicht sagen können, ah, ich habe dich kopiert und kapiert und so funktioniert es jetzt mit dir und ich habe dich durchschaut, weil er eben der Schöpfer ist, so sagen wir Theologinnen und Theologen, also der alles gemacht hat, der es hat knallen lassen am Anfang, er ist außerhalb von dieser Welt und deshalb bleibt er uns auch immer ein Stück Geheimnis und verborgen, aber was man immer tiefer, glaube ich, auch ergründen kann und wo man sich dem nähern kann.
Das wär's gewesen. Danke vielmals für eure Inputs und danke für dein Dabeisein bei Glauben kompakt. Alle 12 Folgen kann man auch weiterhin nachhören auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und natürlich kann man uns auch abonnieren und weiterempfehlen. ERF Media produziert auch noch ganz viele weitere Podcasts rund um Glauben und Gesellschaft. Immer mit ganz viel Herzblut und spannenden Themen und Gästen. Die findest du alle auf erfmedia.ch/podcast. Du darfst uns auch gerne eine Rückmeldung geben zu dem oder zu anderen Folgen von Glauben kompakt. Dafür haben wir dir einen Link in die Shownotes da zum Kontaktformular. Und in diesen Shownotes stehen auch alle Infos, wie du uns könntest finanziell unterstützen. ERF Media lebt von diesen Spenden. Jetzt gibt's nur noch eins. Danke fürs Zuhören und mach's gut.
Glauben kompakt. Christliche Spiritualität erforschen, verstehen, leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.